Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der Sommer der Liebe, der Sommer der Erotik weitergeht, denn mit dem guten Clemens, hallo Clemens.
Ja, hallo Gregor, wir haben wahrscheinlich wie immer ganz wenig an.
Oh ja. Der Sommer der Liebe ist ja unser kleines Podcast-Projekt, wo wir auch schon über Filme geredet haben, unter anderem wie Eiskalte Engel. Ne? Wir haben ja aufgerufen, ob man uns vielleicht ein, zwei Tipps geben kann, was man noch so angucken kann, sowas ein erotikprickelnder Sommer der Liebe hergeben kann.
Ja, so bis in der Richtung.
Ja, und dann haben sich zwei Leute gemeldet, was für Podcaster exorbitant ist, also geradezu dramatisch viel. Ja? Und den beiden lieben Mia und Frank, vielen Dank. Ja.
Was? Genau, vielen Dank für die Empfehlung und genau. Ich glaube, wir können es auch zwei Leute, also sehr massiv, und man könnte sagen, es ist eine klare Mehrheit und es ist ein, wie man in der Politik sagt, es ist ein klarer Podcast-Auftrag. Ich glaube, das ist so der Standardsprech und dem haben wir uns gebeugt.
Ja, gebeugt.
Warum auch nicht? Wir hatten ja nach Ideen gefragt und jetzt ist sie da,
genau. Ja, wenn schlicht und ergreifend wir die Höris immer so lange vor ihren Abspielgeräten fesseln, dann sind sie auch mal berechtigt, das mit uns zu tun halt, ne?
Das stimmt, ja.
Und der Hörerwunsch in dem Fall war Basic Instinct von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1992. Eine 50 Millionen Dollar teure Erotik-Thriller-Manschette, die danach eine ganze Litanei an anderen Filmen, Sliver und solche Geschichten ausgelöst hat, wo man so ein bisschen Erotik-Thriller reingebracht hat. Dieser Film ist, wie ich eben schon gesagt habe, von Paul Verhoeven. Und wenn man den Namen Paul Verhoeven denkt, dann denkt man auch unter anderem durchaus an diesen Film, natürlich aber an Robocop, Total Recall, Starship Troopers. Definitiv.
Ne? Nummer eins.
So? Ja, ist von den Starship Troopers Nummer eins?
Echt? Für mich of all time. Ich kenne nicht alle Verhoeven-Filme, das gebe ich zu. Mhm. Aber also das ist ein Film, der halt irgendwie, ich weiß nicht, warum den niemand verstanden hat zu seiner Zeit, weil ich finde, den kann man nicht missverstehen.
Der ist super.
Oder warum man diesen Film so dann ernst nimmt oder keine Ahnung, aber ich finde ihn klasse, ja, also es ist schon richtig
brillant, gut, ja. großer Film und Showgirls dürfen wir nicht vergessen, hat er auch
gemacht. Genau, Showgirls
auch ein bisschen verkannt tatsächlich, ja. Aber Basic Instinct würde man auf jeden Fall in seine große Filmvita, also ich sag mal so, das wären schon die Filme Robocop, Total Recall, Instinct. Ich fand auch Holoman mit ihm von ihm noch ganz gut, der war okay zumindest.
War das Kevin Bacon?
Ja, das war Kevin
Bacon. Ah ja, doch, ja, den genau. hatte ich ja noch, ja.
Ja, genau. Man hat ihn aber kaum gesehen in dem Film.
Der ist trotzdem
ganz gut. Aber Basic Instinct, das ist halt diese Erotik-Thriller-Manschette. Ich lasse das Wort einfach.
Wir kriegen das vielleicht, genau, kriegst nicht hin. Im Abspann dieser Folge kriegen wir es hin, das richtig auszusprechen.
Wahrscheinlich aus dem Jahr 1992. Und da war ein riesen Kinoerfolg, ein ganz großer Kinoerfolg. Ich glaube, 350 Millionen hat er eingespielt bei 50 Millionen Dollar Budget, wo ich mich allerdings auch zwischendurch gefragt habe, wofür die 50 Millionen Dollar gebraucht haben.
So. Michael Douglas?
Nee, ja, ich weiß nicht. Michael Douglas wird teuer. Michael Douglas wird teuer gewesen sein. Der hier Detective Nick Curran spielt, der wird wahrscheinlich wirklich teuer gewesen. Aber der wird nicht 50 Millionen, also ja, ansatzweise 50 Millionen gekostet haben. Sharon Stone, die mit diesem Film endgültig zu Femme Fatale der 90er und popkulturellen Ereignis wurde, die als Catherine Tramell, die kannte man natürlich unter anderem auch aus Total Recall von Paul Verhoeven, wo sie die Ehefrau von Arnie gespielt hat und da es liegt mir besonders am Herzen, Police Academy 4.
Ja, ja, sehr gut. Wir können ja auch noch mal sagen, wer das Drehbuch geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, denn er ist ein Ungar. Joy Esterhasch?
Würde ich es jetzt aussprechen? Ja, würde ich es auch ausgesprochen,
Genau. Und ich glaube, er geht auch, also er ist ein Verhoeven-Anhängsel? Es klingt so hart, aber wenn ich jetzt sehe, was er geschrieben hat, Sliver, Showgirls, Jade, so ein paar, ne, ist schon da gut
dabei gewesen. Er ist danach der Linie treu geblieben, jeden Fall. Ja, das kann man schon sagen.
Und da haben wir schon die erste Star Trek-Referenz. Er ist der Linie treu geblieben. Entschuldigung. Quatsch. Es ist warm und ihr kennt es.
Ja, es ist total warm. Die Story ist, es ist ein Film übrigens, der der in Deutschland damals bei der Bild-Zeitung beworben wurde mit dem Satz, der schweinigste Film ever.
Bild-Zeitung.
Du weißt ja, groß auf die Kacke hauen. Und es gab ja viele Proteste, auch als der Film gedreht wurde. Das war so schlimm, dass die Proteste die Dreharbeiten gestört haben und es dann eine gerichtliche Verfügung geben musste, dass die Protestierenden gegen diesen Film dann sich irgendwie 300 Meter vom Set entfernt aufstellen mussten und sich da protestieren durften. Ne? Also es war schon ein heißes Eisen, dieser Film. Und ich glaube, dass es dem Film sehr gut getan hat, dass jemand wie Paul Verhoeven, ich sag mal so ein bisschen ein europäischer Einschlag, diesen Film gemacht hat. Wenn der Film nämlich, glaube ich, von einem amerikanischen Regisseur gedreht worden wäre, dann wäre der, glaube ich, noch harmloser geworden. Oder würdest du sagen, das hier ist das 50 Shades of Grey der frühen 90er?
Ach, den 50 Shades of Grey hatte ich, glaube ich, nur einmal gesehen. Gab es ja noch mehrere Teile, oder?
Drei. Das ist eine Trilogie.
Das ist ein Satz, den würde ich so unterschreiben. Hatte ich mir jetzt noch nicht Gedanken drüber gemacht, aber ich denke, das kann man schon so einordnen. Also es war jetzt schon was für Aufregung und Aufschrei nicht. Aber also diesen Film, da kam man, wenn man zu der Zeit wahrscheinlich Filme und altersgerecht geguckt hat, den hattest du irgendwie auf dem Schirm gehabt, natürlich. Also,
ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, weil wir noch bei Leuten hinter der Kamera waren, da haben wir auch noch Jan de Bont, der diesem Film hier als Kameramann vorgestanden hat. Ne?
Jan de Bont,
der Mann, der uns Speed 1 und Speed 2 brachte. Aber er hat auch Speed 2 mit Twister wieder gut gemacht.
Und was du vergessen hast, das habe ich jetzt erst gesehen, weil ich habe da noch eine andere Referenz. Brenn.la, die Profis sind zurück.
Natürlich. 3. Natürlich. Und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, was da passiert ist. Jerry Goldsmith hat die Musik von dem Film gemacht.
Und was das ist denn habe da passiert? Ich mich auch gefragt. Kommen wir, na gut, wir können es ja, wir sind durcheinander, es ist warm und ihr habt eure Hausaufgaben vielleicht gemacht, vielleicht auch nicht, aber dann könnt ihr uns vielleicht nicht gut folgen. Aber wir können uns nicht um alles kümmern. Ihr bestimmt den Film. Und wir die Besprechung. Oh. Ja. Ich mache mich wieder unsympathisch. Nein, Quatsch. Also, auf jeden Fall, da hast du recht. Und das war auch, ich glaube, das war ein großer Aspekt in dem Film, den ich nicht verstanden habe. Diese Musikauswahl, ich hatte sie ja auch gestern Nacht verschwitzt geschrieben wahrscheinlich. Das ist so disharmonisch und nur Dissonanzen. Und das ist so, die Musik ist für mich die Tafelkreide an der Schule. Aber das fast durchgängig durch den ganzen Film. Es macht in einigen Szenen, die unterstreicht es und dramatisch und ich weiß, aber es ist mir zu viel. Wir sind hier nicht bei einem Horrorsplatter, wo du mal so kurz 3 Sekunden einspielst, sondern geht ja fast durchgängig. Also deshalb, und dieser Mann hat so gute Musik absolut gemacht und abwechslungsreiche Musik. Ich meine, Jerry fucking Goldsmith.
Ja, natürlich, absolut. Ich meine, wir haben seine Sems zu bestimmten Sachen alle rauf und runter gesungen. Natürlich, klar.
Deshalb.
Ja, aber es ist mir auch ein bisschen
Kremlin unverständlich. Zum Beispiel. Ja,
es ist mir auch völlig unverständlich. Aber weißt du, was das noch unverständlicher
macht? Star Trek Nemesis. Ne?
Ja, gut, genau. Du bringst die ganz großen. Star Trek Nemesis.
Voyager-Thema. Oh, das liebe ich. Das Voyager-Thema, da lasse ich nichts drauf kommen.
Er hat aber für diese Musik, ist er eine der beiden Oscar-Nominierungen gewesen. Ja, es gab, der Film hat 2 Oscar-Nominierungen, bester Schnitt und beste Filmmusik. Jetzt kommst du.
da ist jetzt meine Frage, was war jetzt noch als Auswahl, dass das praktisch ist, da drauf diese Liste geschafft hat? Ist nicht böse gemeint jetzt, aber speziell in diesem Film ist es jetzt nicht eine Musik, die ich mir zum Einschlafen anhören würde oder generell anhören würde.
Ich habe da ein bisschen Glück an der Sache. Bei mir gibt es immer nur, entweder fällt mir so ein Score von einem Film sehr positiv auf und ich sage, hier so rockmäßig und so, bin ich total dabei und so, Con Air oder so, weißt du. Oder überhaupt nicht. Und das war hier wirklich überhaupt nicht. Also mich hat er nicht gestört, es ist auch nichts hängen geblieben. Da bin ich wahrscheinlich irgendwie so, dass ich das so ein bisschen ausblende. Ist halt so Musik, die im Hintergrund dudelt für mich. Und erst als du es mir geschrieben hast, dass die so disharmonisch ironisch ist, habe ich nochmal in so ein paar Szenen reingeguckt gestern und dachte, ja, und
dann hast du deine Ohren nochmal ausgewaschen.
Ja, ja, man muss mich darauf hinweisen, dann vergesse ich es auch nie wieder, weißt du?
Nee, aber weil da fiel es mir auf, also sonst bin ich da auch nicht so, aber ich glaube, wir hatten jetzt Eiskalte Engel und Wild Things und es ist ja, wenn es, ja, nee, es ist...
Da fällt das komplett ab. Also ja. wie ich auch für mich schon sagen kann, der Film ist von denen, die wir da bisher besprochen haben, fand ich ihn so auch ein bisschen so am schwächsten. Das fängt zum Beispiel damit an, dass der Film ist 128 Minuten lang und aus meiner Sicht locker eine halbe Stunde zu lang. Der Film hätte locker
also anderthalb Stunden. Das würde ich auch unterschreiben und noch verschärfen, mindestens.
Ja.
Also es ist wirklich, ja, diese Autos... ja, es ist...
Ich weiß, was du meinst.
Ich weiß, du hast es schon bei Wild Things gesagt, aber ich glaube, bei Wild Things, der hat dann noch mehr Kniffe und Verwirbelungen, die, wo man sagen könnte, es rechtfertigt das vielleicht, dass er lang ist. Aber bei diesem Film, das hättest du wirklich knapper erzählen können und ich würde auch sagen, er wäre dann besser gewesen. Würde ich wirklich sagen, er wäre wirklich knackiger und... aber.
Ja, das
war vielleicht damals so Standard, 2 Stunden.
Ja, das mag sein, obwohl zu der Zeit auch noch, also ich habe jetzt mal in letzter Zeit auf Paramount Plus in meinem Probeabo, das ewig dauert, habe ich mal so ein paar Filme auch aus den 80ern noch mehr angesehen und gemerkt, was für eine gute Länge die so für mich hatten, weißt du, wo so der ganze Film...
So 80 Story, Minuten oder was?
80, 90 Minuten.
Ja, das
ist
perfekt.
Gut, ich habe jetzt auch nicht nur, ich habe natürlich auch sehr viele Jason Voorhees Filme geguckt, aber die haben einfach mit 80 Minuten so eine unfassbar schöne Länge, die hat mich einfach...
80, 90 ist wirklich super.
Absolut gefreut und so. Vielleicht kommen wir da irgendwann wieder hin. Im Moment bin ich ja auch immer am Jammern, wenn ich sehe, oh, ein Film mit 170, 180 Minuten und Leute, oh nee. Aber es ist so, also ich war damals nicht im Kino, als der Film kam. Ich habe den Jahre später gesehen, weil dann im Heimkino quasi, ne? Und natürlich war so ein bisschen dieses Verruchte. Es gab ja diese legendäre Szene, die so ein bisschen aus Promogründen gemacht wird. Sie wird die gute Catherine Tremell sitzt da und schlägt die Beine übereinander und man sieht einen Moment lang, dass sie keinen Slip anhat. Und wer von uns hat da nicht in den 90ern gesessen und versucht auf unseren alten Videorekordern genau diesen Moment
zu erschaffen? Tut doch mal hier Pause, oder was?
Ja, und ich kann mich noch erinnern, dass das damals auch durchaus ein Thema, also nicht, dass wir so, also ich habe das nie gesehen, ehrlich
gesagt. Man hat davon gehört, das ist wie mit diesen gebrannten Mandeln und CDs, hat man mal von gehört, aber generell nicht praktiziert, ja.
Da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu, ob das so beabsichtigt gewesen ist. Sharon Stone sagt, sie wäre so ein bisschen reingelegt worden. Als man ihr sagte, aber gib mir doch mal deinen Schlüpfer, hat sie gesagt, ja, kein Problem, aber wenn du mir sagst, man sieht nichts, ist alles gut. Paul Verhoeven sagt, es ist abgesprochen gewesen. Die an der Produktion beteiligte Leute sagen auch, das war eigentlich geklärt oder abgesprochen, weil es halt, die brauchten halt auch so noch so einen zusätzlichen kleinen Skandal halt, so ein bisschen Promo. Und das ist ja auch das, so was hier hängen geblieben ist. Ich meine, diese Verhörszene, das Bein übereinander schlagen und so, Alter, hot as fuck. Also, wo ich sage, dass mir dieser ganze Krimi-Bereich, also, weißt du, Catherine Tremell, sie ist irgendwie Multimillionärin und sie ist Buchautorin und sie hat einen Krimi geschrieben, wo eine Femme Fatale halt so einen Typen, die fesselt ihn, tötet ihn, dann ersticht ihn mit einem Eispickel und so. Und dieses Verbrechen wird dann passiert. Am Anfang des Films gibt es so ein
Das war eine krasse Szene, fand ich total, am Anfang. Ich dachte, ja, ich gucke jetzt hier so Erotik, so ein bisschen
Krimi. Hast du ihn nicht gesehen gehabt vorher?
Ich hatte ihn schon mal gesehen, doch, aber ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es so krass losging irgendwie.
Also bei dieser Szene, diese Sexszene, wo die sie da mit diesem ehemaligen Rockstar, der eben aber zusätzlich noch ein staatstragender Rockstar hat und dass sie da mit ihm während so die Namen genannt werden, wer so an der Produktion beteiligt wird, da sind die halt richtig schön dabei, dann fesselt sie ihn halt und so. Ich muss immer nach links und rechts gucken, nicht, dass mich von draußen einer hört, weil im Internet ist okay, aber nicht hier zu Hause. Dann sticht sie ihn dann halt nach dem Koitus, nach dem während oder dabei, mit einem Eispickel. Und das ist eine krasse Szene, also auch wenn du die Einstiche und so siehst, das ist krass gemacht, das ist mit so einer Animatronikpuppe und so gemacht worden. Und das war natürlich die Szene, glaube ich, das ist eine der Szenen, die damals auf den VHS-Kassetten, die man hatten, die beschädigten Stellen mit waren. Ne, weißt du, bei den alten VHS-Kassetten waren ja Stellen, Film, Szenen, die du sehr häufig gesehen hast, oft dann beschädigt, weißt du, da waren dann so Schlieren drauf und das Band war einfach abgenudelt, könnte man sagen. Und das gehörte da definitiv in den 90ern dazu, dass diese Szene da ein bisschen, es fing gleich gut an. Ne? Aber danach lässt es auch stark nach halt. Ne?
Ja, das hat mir auch notiert. Ich habe hier Sir geschrieben. Sir steigen gleich mit 6 ein hier in Szene 1. Sie sollte es wahrscheinlich heißen. Und das fand ich interessant, also gefilmt halt, dass man praktisch von der Frau nur ihre, sie hat gar nicht so lange Haare, aber irgendwie diese kurzen Haare schaffen es wie von Regisseurs Zauberhand, dass das Gesicht verdeckt wird. Was aber für den Film natürlich Sinn ergibt. Aber fand ich irgendwie interessant. Du siehst nicht richtig das Gesicht. Wer ist denn das?
Ja, es soll, glaube ich, ein bisschen damit spielen, dass es theoretisch auch ihre beste Freundin Roxy sein könnte. Ja. Die, und diesen, aber es war, glaube ich, auch gar nicht Sharon Stone in dieser Szene. Ich glaube, das war da ein Body-Double. Mhm. Da bin ich nicht mehr ganz sicher. Da gibt es viele Mythen in diesem Film, die so ein bisschen da hin und her springen. Deshalb, aber wir sehen sie ja später auch noch. Und du hast halt Sharon Stone nackt gesehen halt. Ne? Und das war dann halt für die 90er Jahre, Gregor, das war dann schon das Highlight und so. Ne? Bisschen rausgebracht hat es ihn, dass ich einfach mit Michael Douglas als Konterpart nicht klarkomme. Weißt du, bei sowas, also da bin ich, ich mag Michael Douglas schon und ich mag auch Filme von ihm, auch wirklich einiges an Filmen, was er gemacht hat, aber bei so einem Erotikfilm, da tue ich mir, das macht es für mich, das macht es kaputt. Noch mehr bei hier Madonnas Body of Evidence, William Dafoe. Also man muss es erstmal schaffen, einen Erotikfilm. Das war auch so ein Film, der in diesem Fahrwasser entstand, ich glaube, ziemlich zeitgleich oder vielleicht sogar kurz davor, und einen Erotikfilm mit William Dafoe zu besetzen. Das ist schon eine Leistung, obwohl ich gehört habe, dass er ordentlich bestimmt. Naja, egal.
Ein interessanter Gerüchteweise. Cast. Ja. Ich hatte mir dann, weil wir gerade die erste Szene so ansprechen, dann ging es ja danach irgendwie natürlich weiter und die Polizei kommt dann, ich glaube, sie kam dann auch zu dieser Roxy, die du eben schon angesprochen hast.
Die beste Freundin von ihr.
Ja, genau, die Best Friends und den Dialog, also das ist wahrscheinlich der einzige, der hängen blieb, aber auch mein Lieblingsdialog, habe ich sehr gelacht. Ich bin ein einfacher Mann, und zwar hier die zwei von der Mordkommission. Ist er tot? Wieso? Weil sie sonst kaum hier wären.
Ja, ja,
weil
ja.
Wir sind von der Mod-Mission. Ich fand das so
Ich fand,
haben die ein bisschen so diese anderen Krimi-Filme immer ein bisschen so auf die Schippe genommen, weil dann die dann immer ankommen, hier, wir sind da von der Mod-Kommission, dann so, hab ich was geklaut?
Ja, richtig. Ja. Da ist mir nur diese Brille aufgehört, ich habe sie die Sperma-Brille genannt, ich bin explizit, das ist okay, der gute Nick dann aufhat, er dann halt sagt, und alles voller, weißt du, wie ein Gemälde von Pollock. Ne, die haben da rauf und runter im Schlafzimmer, rauf und runter. Da habe ich auch gedacht, und so endet das Leben. Weißt du, wenn du dann hast du dann so eine Gruppe Typen, die bei dir im Schlafzimmer stehen und dich erstmal schön rauf und runter verurteilen. Ne, ja, aber das ist auch so, da haben wir auch noch etliche Nebenstars der frühen 90er kennengesehen. Wir haben hier den Darsteller von Proctor aus dem Police Academy Film, der einer der Field Agents da spielt. Wir haben Skinner aus Akte X, der auch dabei ist.
Da war ich sehr überrascht.
Genau,
weil ich dachte, ich hatte es ja auch geschrieben, ne? Eine Szene, 5 Sekunden, aber dann taucht er nochmal länger richtig auf.
Mitch Pilecki. Ja. genau, der spielt einen Internal Affairs Investigator. Ne? Was auch immer das danach ist, also einfach so ein Field-Agent halt. Ja, ne? Ja, und natürlich auch dann später in der ersten Verhörszene, weil als man dann sagt, wir müssen mal gucken, wer hat ihn umgebracht, ne? Was war denn mit seiner Freundin? Er ist mit dieser Trammell zusammen und so. Und als man die dann, nachdem man irgendwie 3 ihre Häuser abgeklappert hat und unter anderem erstmal bei der Falschen gelandet ist, weil Roxy die Treppe im Herrenhause runterkommt. Und auch ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, sage ich dir. Also seit der Adoleszenzzeit, Mitte der 90er, habe ich den nicht mehr gesehen. Ne? Und als sie da die Treppe runterkommt, dachte ich mir, da habe ich mir wirklich aufgeschrieben, Sharon Stone is hot as hell. Dann erst fiel mir ein, ach, das ist ja Roxy. Sie,
ne? Was?
Das ist ja Roxy.
Sieht doch alle gleich aus.
Aber du, diese Ähnlichkeit also zwischen ihr und Roxy ist ja beabsichtigt. Ne? Weil die sollen ja so der gleiche Typus sein, beide so, sie macht sie nach und so. Es geht ja viel um Catherine wird uns ja präsentiert, die hängt an beiden Ufern rum und so und alle wollen irgendwie so sein wie sie und so aussehen, wie wenn ich mit ihr zusammen wäre, würde ich wahrscheinlich auch so aussehen wie sie. Ja. Weißt du, es wäre super, wenn ich genauso aussehen würde wie Catherine Tremmer. Weißt du, blonde Haare, schlank.
Na, genau, ich hatte mir noch aufgeschrieben, das war auch so einer der ersten Szenen mit Sharon Stone und eben unseren Kriminalkommissaren, das sind keine Kommissare, habe ich notiert, dass sie halt den Ton angibt, so nach dem Motto, ne, verhaftet mich, ansonsten verpisst euch nach Hause. Fand ich auch einen charmanten Satz, den man, weiß ich nicht, in so würde ich, weiß nicht, ob ich so einen Satz zu einer Mordkommission sagen würde.
Nee, aber es zeigt halt, dass sie, dass die gute, also dann auch die Catherine, die wird uns ja auch als reiche Erfolgsautorin beschrieben und so, die so viel Einfluss hat und so viel Geld hat, dass sie dem Revier auch gefährlich werden können. Und Nick, ich habe mir aufgeschrieben, bei Nick habe ich mir immer aufgeschrieben, Nick Natterton. Ne, er heißt Nick, Nick Curran heißt er ja. Also Michael Douglas Rolle und so. Und der ist ja sofort von ihr fasziniert und so. Und dann will man ja rausfinden, ob sie eventuell, also sie hat ja ein Buch geschrieben, was diesen Mord im Prinzip beschreibt. Und sie ist ja während des Films dabei, ein weiteres Buch zu schreiben, wo sie von einem Detective, ne, der dem dasselbe passiert, im Prinzip berichtet. Und da sagt sie, sie dem guten Nick Natterton ja auch noch, Natterton ist so geil wegen Knatter, egal. Und sagt sie ihm ja auch, dass sie ihn jetzt als Vorlage für das Buch nimmt und so. Weiß ich nicht, ich hoffe aber mit einem anderen Ende, das sagt er ja. Und als sie dann ja in diesem Verhörraum haben, habe ich mir nur aufgeschrieben, diese Szene ist ja so kultig. Ne? Ist auch nachgemacht worden hier in Das Schweigen der Lämmer. Und übrigens, jetzt merke ich gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Der Proctor-Darsteller aus Police Academy ist gar nicht hier in Basic Instinct dabei. Der ist in dieser, in der Schweigen der Hammel, in dieser mehr oder weniger dieser Persiflage, unter anderem auch auf Basic Instinct, da sitzt er mit. Okay. Im Verhör und hat eigentlich da den Part, den hier der Darsteller hat, der Dennis Nedry in Jurassic Park gespielt hat. Den hat er in der Schweigen der Hammel. Und da habe ich, deshalb habe ich Proctor da im Kopf.
Ja,
das, der ist gar nicht dabei.
Stimmt.
Ne? Aber dann habe ich mir aufgeschrieben, was ist denn das für ein Verhör?
Ich hatte mir auch was notiert und zwar irgendwie so fünf Leute. Ich fand es halt wie so eine, ist das eine mündliche Prüfung
also jetzt,
über, von der Handelskammer
jetzt mal ehrlich,
Rheinland-Pfalz? Also, was weißt du, ist denn da los?
Die hübsche blonde Frau wird auf dem Stuhl ins Rampenlicht boxiert und führt 20 Verhörer sitzen da und du hast ja gesehen, wie die geletzt haben nach ihr, ne? Klar, die ist hot as hell, ist einfach auch so, ne? Aber das ist doch, was ist denn das für eine Verhörszene, Alter?
Ne? Eine Verhöven-Verhörszene.
Ja gut, sie konnte nicht am Tisch sitzen, weil man wollte ja diesen Beinüberschlag machen. Halt, darum ging es ja wahrscheinlich in der Szene. Machen wir uns nichts vor, das wird der einzige Grund sein. Sonst in
Verhörszenen, weil so ist es.
Aber sonst in Verhörszenen sitzen die doch immer alle an einem Tisch. Macht ja auch irgendwie Sinn. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Weißt du? Zwei und halt die Person, die verhört wird. Oder drei von mir, aber nicht fünf.
Alter, das sind noch mehr. Das sind noch mehr. Da kommt
noch mehr. Ich habe mir irgendwie fünf notiert.
Da kommt das halbe Revier rein.
Und die, weißt du? Wahrscheinlich, die anderen stehen noch vor der Tür so.
Ja. Weißt du? Kann ich auch rein? Ich habe auch eine Frage.
ich habe auch eine Frage. Welche Marke rauchen Sie?
Hast du Samstagabend schon was vor? Warum kannst du mich nicht lieben, Catherine? Ne? Also kannst du mir das Buch signieren und so, das ist ja auch so ein Thema. Ja, aber dieses Verhör, das ist schon so eine Männerfantasie, weißt du, also.
Genau, ich habe nämlich den Film in der TV Movie Edition 2505 geschaut. TV Movie, nie mehr im falschen Film. Ein Paul Verhoeven-Film, ein brutaler Mord, ein genialer Killer, ein Cop, der keiner Gefahr widerstehen kann. Kinowelt und hinten gibt's noch Spaß. Null Punkte. Sorry, ich find's gerade witzig. Action 2, Erotik 2, Spannung 3, Anspruch auch kein Punkt.
Ja.
Ja, komm, unterschreibe ich. Und ja. Spaß, kein Punkt. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Finde ich witzig. Ja. Ist ein Meta-Gag irgendwie.
Ja, das passt aber auch. Es beschreibt aber übrigens auch einen Kopf, der keiner Gefahr aus dem Weg geht. So ist ja Nick Natterton in dem Film total. Weil als nächstes nach dieser Verhörszene, und es ist ja einfach sehr offensichtlich, dass sie dahinter steckt, fährt er sie erstmal nach Hause. Da habe ich mich gefragt, wirst du von der Polizei nach Hause gefahren?
Also, aber sie fragt noch, wer will mich nach Hause fahren?
Ich bin im Bus hier. Nee, aber wirklich.
Ja, auch gut.
Ey, es war super. Also es war wirklich, ich habe, als er sie nach Hause gefahren hat und dann regnet es ja in diesem ganzen Film. Es regnet und regnet und regnet und es regnet so absurd, das sind so Filmregen, weil du merkst, die kommen, weißt du, normalerweise, wenn es regnet, man ist ja dann so ein bisschen nass, aber wenn die reinkommen, sehen die aus, als hätten die, als wären da gerade fünf Eimer Wasser über sie gekippt worden, was auch wahrscheinlich der Fall ist. Und ganz ehrlich, ich sag dir, dieser Nick Natterton ist, was ist denn das für ein Charakter, ne? Also, der ist irgendwie auch so ein Cop, der die keine Regeln einhält, ne? So ganz
genau,
klassisch.
Genau, ja, so.
Ganz klassisch.
Noch aus den 80ern.
Noch aus den 80ern
übrigens. Wahrscheinlich.
Einer aus den 80ern, der raucht noch.
Ne? Na, eigentlich ja nicht.
Nee, ja,
Gregor, okay, er hat aufgehört. Er sagt es ihr im Auto.
Er hat aufgehört, aber er raucht später ja.
Das stimmt.
Er raucht später. Er hat ja, es geht ja zurück, er hat auch getrunken, macht er auch nicht mehr. Wir erleben dann, dass er mit der Psychiaterin zusammen ist, Jean Triplehorn. Übrigens, die macht das, Jean Triplehorn ist sehr toll in dem Film.
Die macht das wirklich gut.
Dr. Ja. Beth Garner, die ist irgendwie die Polizeipsychologin. Mhm. Und natürlich hat sie ihn betreut und natürlich hat er mit ihr eine Affäre. Ne? Und natürlich natürlich eskaliert das Ganze und natürlich taucht dann auch irgendwie die Berichte seines psychiatrischen Urteils, seiner psychologischen Beurteilung, ne? Die taucht dann, die hat dann halt ein anderer Cop, denn es gibt viele andere Cops, die gegen ihn was
ja,
haben.
Ja, das ist und ein bisschen so. Wild. Ja.
Der hat die dann von ihr bekommen, ne, angeblich unter dem Vorwand, ihm helfen zu wollen, und der wiederum hat die an Catherine Turmel weiterverkauft, und das ist auch mein Problem mit diesem ganzen Film. Diese ganze Sache ist einfach komplett konstruiert. Also das besteht doch nur aus Zufall. Es hätte nur ein anderer Polizist der ermittelnde Beamte sein müssen.
Ja, da, das wo ist wirklich nicht diese, sehr also, hingebogen, um es mal
vorsichtig. Wie gesagt, es geht ja um diese Auflösung dieses Mordes. Und dann kommt ja immer mehr raus, dass sie, dass irgendwie alle in sie verliebt sind. Und dann auch Dr. Beth Garner, die mit auch eine sehr interessante Sexszene hatte mit dem guten Nick Natterton, dass die auch mal in sie verliebt war. Da gibt es diese geile Computerabfrage. 1992, witzigerweise ist der Film 91 gedreht, aber 92 in die Kinos gekommen, trotzdem sind die Computer schon auf 92 gestellt und 84.
Die haben sich schon vorbereitet.
Die haben sich vorbereitet und dann gibt es so Computerabfragen später mit diesem, da weißt du, da gibt es noch den Computerexperten, da musstest du noch zu jemandem hingehen, der den Computer bedient, weißt du?
Am geilsten fand ich, weil du gerade die Computerszene ansprichst, das war, okay, in der zweiten Szene war es nicht, in der ersten Computerszene, es ist ja, war nacheinander, wo dieses Foto klein ist und jeder Zuschauer erkennt, wer es ist.
Ja.
Und dann wird es noch größer. Was? Und dann siehst du seinen Gesichtsausdruck. Denk ich mir, warum ist das so unglaubwürdig gefilmt? Warum tut ihr mir das an? Das hat mich so genervt, aufgeregt. Ich dachte so, hä, man erkennt sie doch. Warum? Ja, und du musst nicht künstlich das Bild groß machen, weil man weiß es schon. Du hättest sein Gesicht da schon so zeigen können. Ja, habe ich nicht verstanden.
Der Kamerasuch von Jan de Bont, der war zwar sauber, aber irgendwie inhaltlich ein bisschen komisch. Aber dafür war dieser Bildvergleich von Dr. Garner zwischen, zwischen der 92er-Version und der 84er-Version, weil man findet sie ja später unter diesem Alias-Namen, ja auch super, weil es, weil ihre Körper, die Kopfhaltung identisch ist, aber sie einfach nur unterschiedliche Perücken auf hat. Ne? Einmal diese Langhaarperücke und
auch der Blick, ne, das war ganz, das sah alles bis auf die Perücke, sah das.
Und weißt du, was das absolut Unglaubwürdigste an dieser Szene gewesen ist? Das, sie ist ja einerseits als Mitarbeiterin der Polizei, wird sie ja, ist es ja eigentlich ein Zugriff, ein virtueller Zugriff auf ihre Personalakte. Und keiner hat in seiner Personalakte ein aktuelles Foto von sich drin. Keiner, niemand. Man hat immer das Foto von der Einstellung vom Tag des Anfangs und sagt, ich habe mich in 19 Jahren nicht sehr geändert.
Ne? Genau.
Mehr zum Liebhaben.
Ja. Ne? Was ich noch anfügen kann, die gute Jane Triplehorn spielt in einer meiner zahlreichen Lieblingsfilme mit.
Waterworld.
Nein.
Ich spiele in Waterworld mit.
Very Bad Things.
Oh, der ist auch toll. Stimmt.
Also ich liebe den Film, englisch, schwarzer Humor, sehr böse, aber ich finde, also das ist mein Humor.
Also bei Very Bad Things, wir haben doch eigentlich, wenn wir genau nehmen, haben wir ein reines logistisches Problem. Wir haben hier etwa 50 Kilo, die wir von Punkt A nach
ein
Punkt
Problem
B
von 50 Kilo,
Kilo oder so. Genau. Von A nach Punkt B. Das ist ein toller Film.
Heftig, ja.
Ja, ne, auf jeden Fall, dieses mit dieser Abfrage mit den aktuellen Bildern und dann sieht sie aus wie der Alias-Name, der ihr später noch genannt wird, dann aus dem Jahr 1984, wo dann halt irgendwie ne Ehemann getötet wurde, der, ne, also das sind dann so Verstrickungen, wo ich mir sage, ja, das passt aber, das funktioniert aber alles nur, weil er eine Affäre hat. Weil er eine Affäre mit der Psychiaterin
und
Polizeibetreuerin
genau,
hat.
Nicht alles,
das hat uns Liesl Webb ja schon gezeigt, dass das möglich war zu der Zeit. Ne? Aber heutzutage würden sie dich rausklagen. Also solche Typen, die so labil sind wie er prügelt sich ja auch in der Bar mit seinen Kollegen da und pipapo und so.
Genau, es ist mit diesem einen, der ihn immer anschwärzen will, es kommt ja auch dann später raus durch diese Zeitungsartikel, die unsere Sharon sammelt. Er war da irgendwie involviert in wer wurde getötet? Ein Tourist?
Ja, genau. Genau.
Weil lief ihm wohl in die Schussbahn oder sowas.
Genau.
Das gab da zwar irgendwie 70 Zeitungsartikel, aber für mich als Zuschauer, also ich war auch ein bisschen durcheinander am Abend, wo ich es geguckt habe, aber so richtig warum und wie, das wurde immer und viel erwähnt, aber ich habe nie die Einzelheit erfahren, was war da los. Wahrscheinlich hat das irgendwo gesagt für eine Minute, aber er hat es auch mal dann angesprochen, aber irgendwie,
es ist so,
das war für mich alles ein bisschen, wir haben da im Hintergrund, bauen das irgendwie auf, damit dann irgendeine Story dazu.
Ja, das ist wie die zweite Hälfte des Films, wo meine Notizen dramatisch abgenommen haben in der zweiten Hälfte, weil sie mich einfach so langgezogen, so fast schon ein bisschen genervt hat. Aber es ist so, er ist irgendwie einer in die als er Dauerfeuer bei einer Schießerei machte, lief ihm einer ins Schussfeld. Weißt du, das ist total.
Der Klassiker, das passiert jedem 10. Polizisten in den USA.
Diese Marke Polizist, die der noch so verkörpert, die war in den Anfang der 90er noch möglich. Aber danach ging das dramatisch zurück für seine Gattung.
Ja, weißt du? Was ich noch gelesen hatte, weil du hast ja vorhin angesprochen, du hast ja ein bisschen so die Probleme mit unserem Michael als erotischen
Hauptdarsteller.
Hauptdarsteller sozusagen, genau. Und beim Casting hatte ich noch gelesen, gab es andere, die für den Nick Caran in Frage kamen. Hättest du denn einen Mel Gibson dir in dieser Rolle vorstellen können?
Nee, gar keinen Prominenten.
Gar keinen Prominenten?
Nee.
Kevin Costner war noch auf der Liste und Richard Gere.
Ja, das sind einfach, weißt du, bei diesen Auflistungen.
Vielleicht zu prominente Gesichter?
Ja, bei dieser Auflistung der Sache, also es ist jetzt nicht so, dass ich erwartet habe, hier ein Porno zu sehen oder so, aber weißt du, bei dieser Auflistung von den Stars, die dann vermeintlich die Rolle hätten mal gekriegt haben, ist es meistens irgendwie eine Aufzählung der aktuellen Stars gewesen. Ne?
Und die manchmal, dann damals so gerade aus dem Kino kennt man sie und dann.
Das war doch bei Sharon Stone doch auch so, dass sie irgendwie die 49. Besetzung eigentlich.
Ja, das war wirklich. Das, ne? Also es gibt ja so den Spruch, ne, hier, ich war nur zweite Wahl, aber sie war irgendwie die 37. Wahl. Ne? Also hier Kim Basinger lehnte ab, Julia Roberts, Greta Scacchi, Meg Ryan, Deborah Winger, Michelle Pfeiffer, Green Davis, Kathleen Turner, Kelly Lynch, Ellen Barkin, Meryl Hemingway, also die haben alle gesagt, ja, auf keinen Fall.
Also unfassbar, oder?
Moore wurde wohl auch nachgedacht von Verhoeven, hat sich dann aber nicht.
Ja, also man muss sagen, für diese Rolle von Catherine Tremell ist sie die perfekte Wahl.
Absolut. Das finde ich auch. Also das ist ein guter Cast für diese Rolle, perfekt.
Ja also man nimmt ja diese Femme Fatale total ab. Ne, also das, also absolut. Ne, und es gibt ja auch ein, zwei ganz gute Szenen. Ne, und die hat auch diese nötige Gravitas so für die Rolle und so. Aber es ist trotzdem alles, es geht dann alles so in so Zufälle über. Das ist so, das ich meine, es wird immer gesagt, sie ist so mega intelligent, dass sie so ein IQ von 9000 Punkten hat und so. Ne? Aber irgendwie ist das alles, was passiert eigentlich darum, aus einer Kombination aus Zufällen und dass alle sie geil finden.
Also, geile Zufälle?
Ja, genau. Aber jetzt mal ehrlich, ich kann ja auch nicht sagen, Mensch, ich bin jetzt hier, mich finden hier alle geil oder mich finden jetzt alle witzig, das ist ein total genialer Plan von mir gewesen oder so, weißt du? Das ist eine Kombination aus Hörigkeiten, die sie hat hier so mit Roxy oder hier Dr. Beth Garner, die immer mit ihr ihre
also, einzige... Ich glaube, sie hat so, sie mag es, wenn praktisch Leute von ihr so ein bisschen... abhängig, kann man das so sagen?
Ja,
ich weiß nicht, ob das Wort jetzt so, aber grob, ne, das mag sie schon, dass sie da die Kontrolle hat. Ich hatte mir noch notiert, sie arbeitet wahrscheinlich für die Tabakindustrie.
Ja.
Und was ich auch interessant fand, bei diesem, sie schlägt dann ja, das, ich weiß nicht, ob ich das jemals in einem, na okay, das ist gelogen, aber ich finde, es kommt nicht so vor, dass dann eine Hauptverdächtige sozusagen oder eine, dass die halt sagen, ja, okay, wir können gerne einen Lügendetektortest machen. So, sie will die Kontrolle haben. Sie weiß, sie kann das irgendwie wahrscheinlich austricksen oder weiß oder sie glaubt von sich, dass es ist der Lügendetest. Das geht ja auch alles gut für sie sozusagen.
Ja, aber das ist zumindest eine ganz coole Szene, weil sie ist ja dann in diesem Verhörraum und wird da gelügendetektort und dann siehst du ihr Gesicht auf dem Bildschirm und dann gibt es so Kamerashots, wo du Nick vorne stehen lässt, siehst, der dann darüber redet und im Hintergrund siehst du ihr Gesicht auf dem Bildschirm und es sieht fast so aus, als beobachtet sie ihn.
Genau, obwohl, ja, das war wirklich gut gefilmt.
Obwohl die Kamera sie ja filmt.
Eigentlich,
so als Metabild, ja, auch, dass sie raucht und er irgendwann dann auch wieder raucht und mit dem Trinken und Drogen nehmen. Und wir haben ja erfahren, dass da Koks geflossen ist, auch bei ihrem Ex-Freund, der dann da tot aufgefunden wurde und so. Also das ist...
Sagt sie das nicht in der Wille? Hast du schon mal auf Koks gefickt?
Genau, das sagt sie,
ja, glaube ich, explizit alles.
Genau, das sagt sie. Ja, das sind dann so die Trailersprüche halt auch. Ne?
Ja.
Und man denkt dann, als sie das so sagt, denkt man, ui, aber ich habe mich auch so ui. Aber ich habe mich, weißt du, was ich diesen ganzen Film ernsthaft mich gefragt habe? Ne? Warum kaufen die keine fertigen Eiswürfel? Jetzt mal ehrlich.
Weil...
Wer kauft sich denn... Ein Block
Eis. Naja, ich glaube, das hängt, ja, ist ganz, wir machen uns wieder unbeliebt bei einer wichtigen Personengruppe für unser aller Leben, die Personengruppe der Cocktailmixer. Und zwar folgendes, wahrscheinlich ist es einfach crushiger und individueller, die Eiswürfel, als wenn du diesen fertigen Packen kaufst. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Splittergröße des Eises auf deiner Zunge dir ein prickelnderes Erlebnis beim Schauen dieses Films geben kann. Und dementsprechend verstehe ich teilweise, dass das hier so gemacht wurde.
Ja, ja, das wird so das, sein. Ja,
das wird so sein. Genau.
Also ich sag dir, wie ich mir Eiswürfel kredenze, ja. Ich habe hier so eine Schale, so eine Form,
da fülle ich Wasser rein. Das habe ich auch, genau. Dann weil ich kein Barkeeper oder genau. Cocktailmixer bin.
Habe ich auch noch nie anders gemacht. Also ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, mir irgendwie so einen Eisblock zu kaufen oder einen Eisblock zusammenzufrieren zu lassen, um dann mit diesem Pickel ich meine, das ist klar, das ist dann schon eine ikonische Szene, das ist mir schon klar.
Es ist,
weil dann, wenn sie sagt, soll ich das für sie machen und ne, für dich machen und dann mit voller Kraft dieses Eis.
Die hat schon Kraft. Kleine,
also das sieht, weil es halt die Reminiszenz halt an Zustechen mit dem Messer ist halt, ne? Und das passt total. Das spielt auch mit dieser permanenten Spannung, die zwischen den beiden ist, zwischen tun sie es gleich oder tut sie es gleich. Weißt du?
Genau. Aber was ich mir noch für einen Spruch notiert habe, ich habe mir nämlich, ich glaube, den einen, den wir schon hatten, und noch einen notiert, wo die gute Psychiaterin, deren Name ich gerade nicht weiß.
Dr. Beth Garner.
Beth war es. Die gute Beth, weil sie haben ja auch harten Sex, der teilweise erstmal nicht mit der Einverständnis von ihr.
Ja, das ist.
Weiß ich nicht, bisschen schwierige Szene. Und dann spricht sie dann auch irgendwie danach an, ne, du hast mit mir keine Liebe gemacht, das war keine Liebe.
Ja, das stimmt auch, das stimmt, diese
schwierige Szene.
Ich habe das mehr, mehr als so ein Spiel zwischen den, also so wirkt es wie, dass die
das
auch
schon, so, das verschwimmt so, ne, ja, das ist so grenzüberschreitend,
absolut.
Nicht grenzüberschreitend, also es ist schwierig, ja.
Ja, schwierig. Also diese Beziehung der beiden ist halt auch so ein bisschen komisch, ne, also als Nick dann bei Beth mal in der Therapiesitzung dann gewesen ist, dann fängt sie sofort an zu reden, weißt du noch, wie es war, als wir zusammen waren, was wahrscheinlich so ein bisschen auch so ein paar Grenzen in einer Patient-Arzt-Beziehung irgendwie so ein bisschen überschreitet und er sagte, wie ist denn so dein Sexleben, ne, und er sagte, ah, ist total gut und er, und da musste ich wirklich lachen, als er dann die Hand gehoben hat und gesagt hat, nee, eigentlich nicht, ich habe schon Spielen an den Händen. Da muss ich ein bisschen.
War auch ein guter Spruch, ja.
Ja, aber das ist natürlich, und danach habe ich dieses Zusammenkommen und diese Beziehung, die immer irgendwie in einer Eskalation endet, egal in welcher Form, wenn er mit ihr zusammenkommt. Die Endeskalation ist ja, dass dann ja rauskommt, dass sie möglicherweise mit Catherine in den 80ern schon eine Liebesbeziehung hatte oder eine kurze lesbische Erfahrung hatte, wie sie das selber beschreibt. Sie sagt, ich hatte nur ein einziges Mal was mit einer Frau. Und warum hast du uns denn das nicht gesagt? Ich konnte doch nicht sagen. Ach, übrigens, ich war mal mit unserer Hauptverdächtigen zusammen und so. Das ist ja so.
Das
da habe ich gedacht,
so klassische.
Ach, hier mit dem halben Revier rumkrökern, ne? Das ist okay.
Oder mit war damals völlig okay.
Ja, aber also jetzt zumindest mit dem betreuenden Polizisten da irgendwie. Und jetzt wird aber die Grenze gezogen und so, ne? Und
die Psychologin, betreuter Sex.
Das Ganze soll ja wie so ein großer Plan wirken, der von Catherine da, also alle so aufs Stabil
zu setzen. Ja, also wenn ich den Film in Gänze sehe, ich vermisse da eher einen großen Plan.
Ja, total.
Was ich...
ihre Stärke ist, dass alle sie geil finden und sie reich ist.
Was ich noch... interessant fand, weil das hatte ich auch
nicht so erwartet. Eigentlich ist sie wie Bruce Wayne, so ein bisschen.
es gab ja auch diese komische Verfolgungsjagd, wo er, der unser guter Nick, in seinem braunen, in seiner braunen Kiste, das ist eine fahrende Kiste, diesen Flitzer praktisch von ihr verfolgt hat. Und das habe ich mir notiert als wildes Landstraßenraserei als wildes motorisiertes Asphaltliebesspiel.
Ja, ein bisschen soll das so
wirken. Soll das so wirken? Also bei mir kam es so an, es kann sein, dass es eine Intention war oder sonst würde die Szene vielleicht nicht so viel für mich aussagen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, na, da treift sich schon was an oder bahnt sich schon was an.
Richtig. Aber ansonsten gibt es da wirklich nicht so viel. Also es gibt einmal später diese eine Schussszene, wo er Beth dann halt erschießt. Vorher gibt es
Roxy
sollten wir noch erwähnen. Roxy versucht ihn mit dem Auto zu überfahren.
Ne? Genau.
Und da dachte
mehrfach,
ich, mehrfach.
Die kommt dann ja nochmal zurück.
Und da dachte ich mir so, das sind diese harten Typen, die aus den 80ern übrig geblieben sind, weil er wird ja von dem Auto angefahren, dann beim nächsten Versuch springt er zur Seite und dann springt er in sein Auto und fährt hinterher und sie geht ja dann dann über die Wupper quasi, ne?
Ja.
Aber dann dachte ich so, was für ein harter Typ, wenn ich angefahren worden wäre, ich würde nur sofort nach einem Arzt und einem Anwalt schreien, so wegen arbeitsrechtlicher, weißt du, Krankschreiben und weißt du, Schadensersatz und so.
Kennzeichen aufschreiben?
Ja, hat einer das Kennzeichen von dem Mann? Nein, aber ich musste so lachen, als er angefahren wird und dann aber im nächsten Moment einfach zur Seite springt und dann ins Auto und hinterher und überhaupt nichts hat. Weißt du?
Es ist super, Michael, Gregor, es ist super, Michael, weil du gerade diese, einer der letzten Szenen ansprichst, wir springen ja eh
ja, hin, ja, deshalb, ja,
da muss ich Ihnen aber unseren guten Nick in Schutz nehmen, weil ich glaube, man muss diese Szene im Kontext der davor geschehenen, 5 Minuten davor geschehenen Ereignisse sehen. Wenn du praktisch als Polizist siehst, da liegt dein Partner, Kollege da hier mit Messerstichen im Nacken, Blut überströmt.
Und das sieht krass aus.
Der stirbt sehr krass. Und das sieht richtig krass aus.
Ja.
Und dann die erste Person, die dann da ankommt und egal wer es ist, greift dann so, wie man denken könnte, da greift jemand nach einer Waffe, irgendwas. Ich weiß nicht, ob nicht viele von uns auch so gehandelt hatten, wie er es dann tut, weil Alter, ich finde aus,
ja,
wenn man die Vorgänge so weiß, dann versteht man diese Szene. Aber wenn man das nur so für sich hat, die Szene, ist natürlich, es ist auch so krass. Aber deshalb, da würde ich ihn doch in Schutz nehmen, weil ich glaube, so hätten vielleicht viele von, also ich hätte vielleicht so reagiert auch, gebe ich gerne zu, weil das so eine krasse psychologische Sache ist, in diesem, was kurz davor passiert ist. Mhm. Und da bist du wahrscheinlich so aufgewühlt und nervös und dass sich das dann leider dann in diese Richtung Bahn bricht, ist erklärbar, vielleicht nicht gut und schön, aber es ist zumindest aus meiner Sicht realistisch eigentlich.
Ja, also er geht ja mit seinem Partner dann in das Haus, ich glaube, Catherine wollen sie irgendwie abholen, ne? Befragen, ne?
Ja,
und dann trennen sie sich kurz, was immer eine gute Idee ist, und
sein
Partner wird brutal niedergestochen von jemandem mit so einer Art Regencape, sieht aus wie der Fischer aus, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, und wird niedergestochen und stirbt dann blutend im Fahrstuhl, und ne, dann hat er von ihm ja die Waffe wieder, er ist ja vorher wegen der, als vermeintlicher Mörder seines anderen
Kollegen suspendiert worden,
da kommen wir gleich noch zu der Szene, wollte ich auch noch was sagen, und hat deshalb keine Waffe, also muss er seine Waffe nehmen, aber er sieht unmittelbar, wie sein Kollege, sein Freund, der zu ihm gehalten hat, einer der wenigen, vor ihm da verblutet.
Der Einzige, würde ich fast sagen, ja, ne? Neben unserer Jane Triplehorn fast nur der Einzige.
Sieht krass aus. Ja. Es sieht wirklich krass aus, wie er da liegt und blutet. Das ist absurd viel Blut. Und dann stößt er halt auf Bess. Und ich glaube, wenn das irgendwer anders gewesen wäre, irgendeine unbeteiligte Person, hätte er nicht so reagiert. Aber sie ist ja auch eine der Verdächtigen zu der Zeit. Und sie kommt dann sinister aus der die Ecke. Und ehrlich gesagt, sie ist ja dann selber Polizistin im Prinzip. Also zumindest arbeitet sie für die Polizei.
Ja.
Und wenn du von einem Polizisten mit einer Waffe quasi, also der mit einer Waffe, die sagt, hier beweg dich nicht, und dann greifst du in die Tasche, ist das nicht das Cleverste?
Das ist nicht das Cleverste, aber was vielleicht aus ihrer Sicht dann, weil sie ja ein Vertrauens, also sie hat ein Verhältnis, nicht nur, ne, sondern auch Vertrauensverhältnis, vielleicht aus ihrer Sicht denkt sie da nicht nach, halt leider, ne, aber sie hätte es auch. Ja, aber ich
hätte aber eine normale Person nicht gemacht. Du hättest es doch auch nicht gemacht, wenn du da um die Ecke kommst. Wenn dir dann ein Polizist sagt,
naja, aber hoch, ich weiß, ja, aber die kennen sich ja, keine Ahnung, 5 Jahre lang, deshalb ist das vielleicht nochmal eine andere Ebene, wo man dann nicht über sowas dann nachdenkt, könnte ich mir jetzt vorstellen. Worüber ich aber nachgedacht habe, beziehungsweise der Film hat ein Element, da dachte ich, Gregor.
Mhm.
Und zwar, ich weiß nicht warum, aber ein Bart Simpsons Schlüsselanhänger.
Ja.
Ich auch, ne? Weil du auch mal so erwähnt hast, so Simpsons immer mal gerne geschaut, und das hat ja, unser Nick hat ja diesen Schlüsselanhänger, der relativ prominent gefühlt 3-4 Mal auftaucht, und weil die Beth hat ja auch den Schlüssel dann teilweise für sein
Herz,
dunkles Einraumzimmer,
ja,
seine
Wohnung Ding, ist auch, das weißt, diese kleinen Studenten Fernseher auf diesen Beistelltischen und so, ne?
Ja. Genau, und da ist so ein kleiner Bart Simpsons Schlüsselanhänger, was ich ein cooles Detail fand.
War damals
und,
in.
Ja.
Das ganz frühe 90er.
Hat man so.
Ich weiß auch, in der Schulzeit zu der Zeit, da haben wir alle hier Bartsachen und so gehabt. Das waren ganz frühe 90er. Da war das ganz, ganz großer heißer Scheiß.
Ja,
ich meine, so heiß, dass das Ding heute noch läuft, ne? Also,
ja, klar.
Ne?
Muss ja immer was gehabt haben. Und was ich noch eine Szene fand, da haben wir wirklich mal andere Musik, das gebe ich unumwunden zu. Aber ich habe bei dieser Musik fast mein Fenster ausgemacht und wäre hinausgefallen, was nicht schlimm wäre, weil es hier nur einen halben Meter nach unten geht. Erdgeschoss im Sommer, ja, genau, Entschuldigung. also RIP an alle Dachgeschossleute natürlich. Und zwar sie waren in dieser Disco oder
Alter,
so.
Die ist geil, Club. Die Clubszene, ne?
Und diese Musik, ich habe mir notiert, Disco, schlimmer Laserspace-Mucke. Ich weiß nicht, was das für Musik war. Das war auch nicht Trance oder typisch 90. War das 80er Synthie?
Ja, ja.
Drogen?
Ja, ja.
Koks-Musik? Ich weiß es nicht. Deshalb und die Tänze, also ich bin jetzt eh nicht so der Tanzmensch, also gar nicht, aber das waren komische Kopf nach rechts und links Bewegungen. Das wirkte alles für mich wie, ich gucke jetzt hier, das ist für mich eine außerirdische Rasse, das können keine Menschen sein, das ist völlig abgespaced. Sollte das so wirken oder ist es völlig normal zu der Zeit gewesen? Da brauche ich deine Einschätzung unbedingt.
Ich glaube, das war normal, so halbwegs normal, also zu der Zeit auch. Also ich war natürlich auch nicht Clubgänger zu der Zeit, aber es ist in vielen zeitgenössischen Sachen so auch dargestellt. Und ich fand die Clubszene, fand ich irgendwie gut. Das war die einzige Szene, in der Nick Natterton einfach mal keinen Anzug getragen hat oder nackt war, sondern einfach so einen fancy grünen Pullover.
Ja, so ein Pullover. Natürlich, Pullover. Wenn du tanzen willst, Gregor, wer von uns zieht da nicht einen langen grünen Pullover an? Ich meine, wie willst du sonst tanzen?
Mit diesem geilen V-Ausschnitt und so, und wo er dann zu ihr.
Herrlich,
ja. Auch offensichtlich geht er auf die Damentoilette zu ihr nach. Geht er wirklich auf die Damentoilette, wo sie dann mit Roxy zugange ist und so.
Ja.
Und sie dann auch so mit ihr da, ne, die ziehen da gerade was und dann macht sie so mit dem Bein, macht sie so die Tür zu und so.
Also,
kriegst die Tür nicht zu, aber ganz ehrlich, für eine Szene, wo Leute auf einer Toilette sind, ist es sehr erotisch, muss man schon sagen. Und das schafft nicht jeder, so eine Szene zu inszenieren, wo man sagt, oh, das ist schon ein bisschen heiß. Aber ich war gedanklich immer noch in diesem grünen Schlabberpullover, den er da anhatte. Weißt du?
Ja, ich muss hier nochmal springen, das ist ein bisschen wild, weil wir vorhin die Szene hatten mit Roxy und dem Auto. Ich fand es tatsächlich, war das ein Element, was ich irgendwie so vorhersehbar fand, weil ich dachte mir,
ja,
okay, bestimmt sitzt Roxy im Auto und dann ist Roxy, die im Auto sitzt.
Ja, wenn du jemanden hast, der so aussieht wie die eigentliche Hauptfigur und dann stirbt also, so jemand, dann ist es klar, dass diese Person, die ist auch dafür, sie ist ja dann auch, sie beobachtet die beiden ja auch beim Sex, weil Catherine das toll findet und dann steht sie plötzlich in der Toilette, also in dem Badezimmer hinter dir. Und so,
das war creepy. Hilfe, ich Herzinfarkt.
Ja, aber
aber sie ist ja auch so eifersüchtig. Ich hatte es auch in dieser Clubszene, wo praktisch Sharon Stone dann mit unserem Nick so erotisch
tanzt
und sie guckt dann so und dann tanzt sie selber immer wilder mit irgendeinem Typen und macht ihre komischen Kopf von nach rechts und links Bewegungen so als Tanz.
Ist das
jetzt 8 Mile für Arme? Ich habe keine Ahnung.
Es ist Kylie Minogue. Kylie Minogue hat 10 Jahre ein Musikvideo. Ja. 10 Jahre später so ein Musikvideo in dem Spiel.
Okay, gemacht. Ja, stimmt. Das so in der Richtung geht das.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber das erinnerte mich so mit dem, das war irgendwie ein ganz
großer Hit
von Kylie Minogue. Das war aber, also ich fand diese Clubszene fand ich cool, ihn da so ein bisschen
passt zum Film,
absolut Fish out of the water und zu sehen, wie sie da so unterwegs ist und alle feiern sie und sie hängt da, sie nimmt Drogen mit ihren Girls auf der Toilette und so und ist dann immer so, sie schleppt die beiden gehen ja dann auch noch ordentlich zur Sache, ne, und so und die Sexszene da zwischen den beiden ist dann schon, da fesselt sie ihn ja auch und so, tötet ihn dann aber nicht, das wird halt mehrfach passiert, das passiert halt in ihrer ganzen Beziehung, die beiden miteinander irgendwann führen, mehrfach, da habe ich mir aufgeschrieben, am Ende nur eine total gesunde Beziehung, wenn du permanent, wenn die sich im Bett, macht, da möchte ich einfach daneben stehen und also danach, nicht
während. Sind wir da hier bei den Babylon 5 dann, ne?
Nee, genau, da möchte ich einfach daneben stehen, da möchte ich daneben stehen und am Ende nur sagen, Leute, das ist genau richtig, was ihr beide macht, das ist eine
absolut gesunde
Beziehung, weil wenn die beiden nebeneinander liegen und sich dann zur Seite wegdrehen und dann beide angucken und du denkst, hat sie jetzt einen Eispickel in der Hand und dann fangen sie doch wieder an rumzumachen und dann dachte ich so, weißt du, das ist eine total gesunde Beziehung, wenn du permanent denkst, die Person, mit der du da gerade im Bett bist, die bringt dich vielleicht auch um.
Die bringt mich doch
um. Aber immer so ein paar Sekunden, Schrecksekunde, sie angucken, belauern.
Es ist der Nervenkitzel.
Ja, es ist der Nervenkitzel. Das soll auch, dafür ist ja auch der richtige Typ, glaube ich.
Genau, ich hatte mir auch noch überlegt, ist es wahrscheinlich nicht die erste, aber ist es die prominenteste Rückenblutigkeitssexszene?
Ich glaube ja,
zu der Zeit
auf jeden Fall.
Weil ich weiß nicht, gab es das davor wahrscheinlich schon in einem Schwarz-Weiß-Film aus Kanada? Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Aber das ist für mich so, ich glaube, in Jade gab es, den ich hier auch im Regal stehen habe, gab es auch so eine Szene, es zeichnet sich ein Muster ab. Nein.
Ja, ich glaube, das aber, hier begann es.
Hier begann, ne? hier begann es. Alter, und so beginnt es.
Es ist eine absolut gute Beziehung, die ihr beiden habt. Macht nichts anders. Ihr beide gegen den Rest der Welt, Baby.
Das hätte auch die Beth gesagt, unsere Psychologin.
Ich hätte als der Kumpelpolizist, hätte ich auch zu ihm nur gesagt, hier Junge, hier ist doch eine Form, ich habe dir eine Form geschenkt. Mach doch das Eis einfach im Kühlschrank in diese Würfel, dann brauchst du keinen Eispickel, Gefahr gebannt. Mit dem Ding kann sie dich nicht totschlagen.
Ja. Das, kannst du versuchen, aber... Ne? Das wäre super gewesen, dann wäre nämlich der Film wahrscheinlich eine halbe Stunde kürzer. Und so schließt sich ja der Kreis. Ne?
Da komme ich wirklich nicht drüber weg. Würde mich wirklich mal interessieren, an die werte Hörerschaft. Macht sich irgendeiner Eiswürfel so, dass man so ein Block Eis hat und dann mit dem Eispickel sich dann was rausbricht.
Das
und
ist
so.
Wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich nur vier Gründe für. Erstens, du bist so ein Barkeeperin, Barkeeper, Cocktailmixer. Mhm. Zweitens, auf dem Fischmarkt unterwegs. Drittens, arbeitest im Restaurant. Oder viertens, das ist der wahrscheinlichste Grund für viel Eis im Haus. Du arbeitest bei, mit oder für die Mafia. Ja. Irgendeine Mafia, ein Clan-Gang. Aber sonst würde ich habe auch nur diese Form halt, ne? Diese praktische Form, ja.
Ich bin aber ganz ehrlich ein bisschen jetzt beeindruckt, dass du sofort vier Gründe parat hast, die es dafür.
Da habe ich immer parat, falls ich nach sowas gefragt werde.
Nein.
Das ist es. Ne?
Genau. Weißt du, was ich auch noch witzig fand, die Szene, oder was heißt witzig fand, die Szene.
Aber ich würde jederzeit einen Lügendetektor-Test von dir machen lassen.
Sehr gut. Die Szene, wo ihm der Mord an seinem Kollegen, mit dem er sich vorher geprügelt hat, so in die Schuhe geschoben wird, als sie den mit dem Kopfschuss in dieser Seitengasse finden. Und da habe ich... Da ist er ja auch und sieht ihn und dann wird ihm ja erstmal seine Waffe weggenommen, ne? Weil man gesagt hat, hier, ne, ob du die, weil klar, ein Polizist, der würde sich da nie eine zweite Waffe für holen. Das muss natürlich die Dienstwaffe sein, mit der er seinen das Kollegen
geht anders gar nicht.
Aber ich musste so innerlich lachen, als der Typ dann gesagt hat, gib mir deine Waffe und die Waffe genommen hat und erstmal an dieser Waffe gerochen hat. Und gesagt, also ob die abgefeuert wurde und so. Aber dachte ihm, ist das die offizielle Ermittlung? Wird erstmal dran, wird erstmal an der Waffe geschnüffelt.
Ja, Gregor, ich glaube, du bist da was Großem auf der Spur und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, kann es ja sein, dass wir aufgrund dieses Filmes jetzt nachträglich alle anderen Filme, in denen mit Waffen irgendwas ermittelt wird, nochmal umschreiben müssen oder nochmal Geruchsszenen einführen müssen, weil das eigentlich die offizielle Polizeiarbeit ist. Vielleicht sogar mit Spürhunden, aber ja, wer weiß das schon.
Ja, was ich cool fand, war die Szene zwischen Nick und Catherine noch, wo sie über sein zukünftiges Buch geredet haben und sie ihm da ja schon gesagt hat, oh, du bist die Vorlage für einen Detective, der übrigens auch getötet wird. Und er sie dann versucht, so quasi noch zu überreden, aber es muss doch nicht immer mit Mord enden. Das ist also auch so eine Metaszene, ne? Mit dem im Buch muss es auch nicht im realen Leben, weil ich glaube, er schon sehr weiß, es ist ein bisschen wie bei Columbo, er weiß, wer der Mörder ist oder wer der Täter ist, aber er ist dann halt von ihr schon sehr fasziniert. Und er dann ihr sagt, ja, es muss doch nicht immer jemand sterben. Und sie sagt dann, irgendwer muss sterben. Und er fragt dann, wieso? Und sie sagt nur so, weil es eben so ist.
Ne? Stimmt. Ja. Es ist, ihr schreibt hier, das war auch eine der, ja, im hinteren Teil, die letzten Szenen, das fand ich interessant. Sie hat ja so eine Schreibmaschine und die schreibt automatisch da, tippt die Wörter ein. Ich habe das nicht ganz verstanden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß,
also
was du
irgendwie
meinst.
Das ging so los und er kommt da rein.
Ich habe gesagt,
ich weiß nicht, aber ich dachte so, okay, das gab es damals oder ist das war wahrscheinlich der heiße Scheiß oder
war das nicht der Ausdruck oder, vom Computer einfach?
Aber das war das nicht ein Schreib? Es kann auch sein. Korrigiert mich gerne, aber irgendwie mit dieser Szene dachte ich mir, hä, irgendwas ist hier komisch.
Das hatte ich mir aufgeschrieben, da habe ich geschrieben, frühe 90er-Technologie, ich verstehe es nicht ganz. Ich hab das irgendwie als den Druck, den Ausdruck
des Manuskripts kann auch irgendwie gut sein.
Aber du hast recht, es wirkte wie eine Schreibmaschine irgendwie.
Vielleicht lag es auch, wie die Kamera war oder irgendwie, so hatte ich es wahrgenommen, was auch falsch sein kann, aber.
Ja, aber du hast recht, es wirkte wie eine Schreibmaschine. Also aber ich habe gedacht, es ist einfach nur ein sehr langsamer Ausdruck ihres Manuskripts. Ne?
Ja, oder sie hat so schnell geschrieben, dann weggesetzt und dann schreibt das danach so weiter Zeit versetzt, weil sie einfach so geschickte Finger hat.
Das hatte ich letztens im beruflichen Umfeld, weil ich da zum Teil auf so einem virtuellen Desktop gearbeitet habe. Und da war das auch so, dass ich geschrieben habe und dann hat es ewig gedauert, bis diese Buchstaben auf.
Ja, auf genau. Und so, so stelle ich mir vielleicht.
Und das war so absurd, weil ich dann irgendwann aufgestanden bin, mir einen Kaffee geholt habe und bei mir schrieb der Rechner noch weiter und ein Kollege sagt: Was ist denn das? Ich sage, es ist noch nicht fertig. Meine Mail ist noch nicht fertig. Und du hast wirklich gesehen, ich hatte dann nicht auf den Bildschirm geguckt, sondern ich bin so einer, ich kann auch nicht 10 Finger schreiben und ich bin auch einer, ich muss auf die Tastatur gucken. Ne? Also ich bewundere die Leute, die einfach nur auf den Bildschirm gucken können und dann freitippen können. Ich kann das nicht, ich kann keine 10 Finger schreiben.
Es ist jetzt ja, ich auch bin nicht so ein Zwischending.
Ja, es ist jetzt auch nicht so, ein Fingersuchsystem ist es nicht. Also ich setze schon einige meiner Finger ein, ähnlich gut, oder meine Hände ähnlich gut wie der Rockstar-Lover von Catherine Tramell, der ja auch gesagt hat, sie hat ihn nicht gefesselt, weil er hat auch so gern seine Hände eingesetzt und da war er gut. Na, deshalb, aber so ist es nicht, aber ich muss schon immer so latent auf die Tastatur gucken und so und deshalb bin ich öfters fertig. In dem Fall war ich dann lange fertig, bevor der Text da fertig geschrieben war. Und dann habe ich da gestanden mit meinem Kaffee in der Hand und dachte, ah, schreib noch. Auch
kannst du dem Arbeitsprozess, dem virtuellen noch zugucken. Ne?
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, ich hatte mir auch doch noch was notiert, ich zähle da jetzt nicht nach, aber unsere Catherine, die sagt ja dann auch, ne, ich habe einfach kein Glück mit Frauen, als das passiert ist mit ihrer Roxy war's.
Ja, ja.
Die Beth sagt noch, als es dann praktisch immer dazwischen, als wir als Zuschauer vielleicht auch zwischen diesen Stühlen saßen, wer ist jetzt hier überhaupt schuld? Ist es die Beth oder ist es Catherine oder eine dritte Person? Der unsichtbare Dritte ist auch ein Film. Beth sagt dann nämlich, sie ist pervers. Sie ist brillant. Fand ich auch einen geilen Satz.
Ja, das ist das Suchding. Also eigentlich ist das so eine Überschrift, was du aus Filmplakat dann schreibst.
Genau. Halt,
ne? Was ich noch sagen kann, ich glaube, wir sind so roundabout so mit dem Film so durch, würde ich mal sagen. Also wenn ich so ein Fazit geben kann, ist, dass der Film, das ist schon okay, aber bei weitem natürlich nicht so anrüchig, wie er immer gemacht wurde. Und man hat den halt in den 90ern, oder ich zumindest, auch geguckt, weil man gesagt hat, oh, Sharon Stone nackt und gibt 2, 3 heiße Szenen. Aber der Rest, die Krimi-Story an sich, finde ich konstruiert, aus ganz vielen Zufällen bestehen, weil Leute miteinander Beziehungen haben. Ich sehe da keinen kriminellen Masterplan, sondern einfach irgendwie Zufälle, die sich ergeben haben. Und deshalb, vielleicht bin ich auch nicht der Krimi-Typ einfach, aber dieser Teil hat mir da so, dafür fand ich ihn auch zu lang, zu ausgewalzt und so. Da hätte ich mir lieber mehr Monologe von Catherine angesehen, die wirklich das Highlight auch ist in diesem Film. Ja, aber der Rest ist okay. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Sexszenen sind ganz gut, der Rest ist eher so meh.
Ja. Aber vielleicht kommt es manchmal auch darauf an, also mehr Erotik statt Thriller. Was ich denke, also der Film hat auf jeden Fall mehr Sexszenen als Wild Things und Eiskalte Engel zusammen.
Ja.
Fast jeden Fall. Oder könnte knapp hinkommen, also ist schon recht viel. Was ich interessant finde, bei einer, Rezension wird davon gesprochen, dass es hier in Hitchcock-Manier nach dem Suspense-Muster gestrickten Film, da geht es weniger um plausibles Erzählen, als vielmehr um genau kalkulierte Fesselung des Publikums, um raffiniert gestaltete Sex- und Gewaltszene. Aber ich finde nicht, dass dieser Film eine Hitchcock'sche Manier hat. Er will sie vielleicht zeigen, aber Hitchcock ist für mich nochmal eine andere Krimi-Hausnummer, würde ich jetzt mal sagen. Also
ja, absolut.
Suspense, okay, aber Hitchcock ist für mich nochmal, also ich meine, ne, Fenster zum Hof und so, ist nochmal eine andere Nummer.
Einfach. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Bock habe, diesen Film ja noch irgendwann nochmal anzusehen. Also ich glaube, der hat jetzt seine Schuldigkeit für mich getan. Ne? Ich habe ihn jetzt
geht mir eh nicht,
wahrscheinlich jetzt nach 25 Jahren oder noch länger zum ersten Mal wieder gesehen und wahrscheinlich zum ersten Mal ganz am Stück. Wahrscheinlich wirklich zum ersten Mal, sonst immer nur so. Ich kannte Teile davon sehr gut, sagen wir es mal so.
Aber, ich vermisse eine Nominierung, irgendwie beste Kussszene. Das hatten wir doch jetzt irgendwie immer. Gab es, glaube ich, nicht.
Also sonst gab es tatsächlich nicht viel. Was ich mich noch fragen wollte, oder dich noch fragen wollte, hast du die Fortsetzung mal gesehen, die es 2006 gab?
Nein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Muster ist, aber warum alle Filme, die recht erotisch sind und wir besprechen, warum gibt es von allen Fortsetzungen, die Eltern. Ja, das verstehe ich nicht. Und ja, vor allem immer so Jahre danach.
Ja, aber also, weil es wahrscheinlich schwierig ist, das nochmal, diesen Effekt, diesen Einmaleffekt des kleinen Skandals okay, da irgendwie ja. zu haben. Aber bei dem Film ist es ja so, es ist ja wirklich eine Fortsetzung, eine richtige Fortsetzung, wieder mit Catherine Tramell, wieder mit Sharon Stone in der Rolle. Und ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe mal reingeguckt, wer da der Part ist. Der Konterpart, dachte mir, David Moresby, ah, das ist, okay, das ist der Governor aus Walking Dead. Dachte ich mir, nee, das kann ich mir nicht ansehen. Das geht nicht, das würde der Figur bei mir schaden wahrscheinlich. Nee, also ich habe auch nicht ein bisschen, also ich habe nicht viel Gutes gelesen, dass man die Fortbesetzung unbedingt sehen muss halt, ne. Da war wahrscheinlich die Produktionsgeschichte auch ein bisschen, das, auch ein bisschen spannender ja, als der sein. Film, weil der war irgendwie mehrfach abgesagt. Dann haben sie ja. doch irgendwie Vertrag gemacht und doch musste. Dann sonst hätte Sharon Stone sehr viel Geld bekommen dafür, dass sie es nicht machen muss. Also obwohl der Film nicht gedreht wurde und so, hätte man ihn dann nicht gedreht, hätte sie trotzdem bezahlt werden müssen und solche Geschichten. Aber der Film, die Fortsetzung war halt kein Erfolg mehr, aber im Gegensatz zu den anderen, wo wir das hatten, jetzt über Eiskalte ja. Engel, ist es genau. ja nicht einfach eine Direct-DVD-Fortsetzung nee, nee. Auf mit anderen Darstellern, wo man dasselbe im Prinzip nochmal gemacht hat oder so ähnlich. Das ist ja hier wirklich eine Fortsetzung mit einer Hauptfigur, auch mit der Darstellerin derselben. Das ist schon ein Novum, aber ich glaube nicht, dass es, ich habe mir den Trailer dann noch angesehen von der Fortsetzung und ich glaube nicht, dass ich das durchstehen würde, den zu gucken. So gar kein Interesse dran, weißt du? Tja.
Ja.
Clemens, ich glaube...
Ich habe noch...
Hast du noch was?
Ein paar Sachen, also das hast du, glaube ich, schon gesagt, ne? BMI, Film- und Fernsehpreis, irgendwie hat gewonnen, ne? Ja. Musik, Filmmusik, Jerry Goldsmith. Und Golden Screen Award, was auch immer das ist, auch gewonnen. Und natürlich Sharon Stone, beste weibliche Hauptrolle, MTV...
Movie Award.
Movie Awards. Ja. Ich glaube, wir kommen da nicht von ja, ja. los. Ich glaube, wir können einfach nur diese Filme besprechen, die irgendwie da mal nominiert waren. Es ist unser Aushängeschild. Pass warum auf. Auch immer.
Aber das ist witzig, ja. weil sie war bei den MTV Movie Awards 93, ne, war sie dann sogar, die waren so heiß auf sie, dass sie ihr sogar zwei Preise gegeben haben. Beste Schauspielerin und beste genau. und begehrteste Schauspielerin. Begehrteste
Schauspielerin.
Und da habe ich mich
gefragt. Gibt es auch für begehrtester Mann?
Sonst das weiß ich nicht. Aber ich habe mich nur gefragt, ob es diese Kategorie begehrteste Schauspielerin auch immer noch gibt, weißt du,
das so. Ist
einfach nur im
Zuge dieses
Films.
Gute Frage. Einfach so eingeführt
ja, ja.
in den Film. Und Nicken Sports Film Awards, natürlich beste ausländische
Schauspielerin. Ja, natürlich.
Weil, das ist, wollen wir nicht unter den Teppich kehren, natürlich, natürlich. Und auch nominiert 93 für die Goldene Himbeere, schlechtester Schauspieler Michael Douglas, schlechteste Nebendarstellerin John
Jane
Triplehorn, was ich nicht verstehe, schlechtester Newcomer Sharon Stone, in Klammern, obwohl sie davor schon in 2 Dutzend Filmen mitgewirkt hat.
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Also jetzt mal also, ohne Scheiß. Also wir haben hier bei Filmografie von Sharon Stone, da bist du schon in den frühen 80ern. Stardust Memories, hier sie hat in Serien wie Magnum und Remington Steel mitgespielt in den frühen 80er Jahren. T.J. Hooker, wir dürfen das nicht vergessen, sie hat in den beiden Quarterman-Filmen Mitte der 80er mitgespielt. Und Police Academy 4. Sie hat bei Nico mitgespielt hier, Action Jack, also Nico mit Steven Seagal, Action Jackson, Moontrack hier, Total Recall und so. Also, die hat schon ungefähr 12 Jahre als Schauspielerin Sachen gedreht und da als Newcomer, das ist eine Ansage, ne?
Wahrscheinlich hat die Person, die nominiert haben, mögen sie nicht so, weil das ist ein bisschen so also es ist komisch, weil es ist, ja, ich habe mal geguckt nach diesem für begehrteste Frau, diesem MTV Movie Award, den wir noch gar nicht gewinnen konnten, Gregor. Ich weiß gar nicht,
was. Begehrtester Podcast.
Genau. Der hat nämlich eine ganz kurze Geschichte und zwar ein Jahr zuvor, kurioserweise.
Okay.
92 bis 96 konnte man den gewinnen. Wir haben da Linda Hamilton für Terminator 2 Judgment Day
okay.
als Sarah Connor und jetzt hier unsere Sharon Stone. Catherine Tramell. 94, Janet Jackson. Poetische Gerechtigkeit.
Ah, hier, der mit Tupac Alter. Ist das, glaube ich.
Genau.
Ja, ja.
Es ist geil, weil ich habe es mir das hier übersetzen lassen. Sandra Bullock für Geschwindigkeit. Also Speed. als Annie Porter. Genau. Und natürlich Alicia Silverstone in Clueless.
Alter, genau. Ernsthaft?
Ja.
Und mit Alyssa Silverstone in Clueless endete es wahrscheinlich dann.
Genau, damit endete die erfolgreiche Vergabe der MTV Movie Awards für die begehrteste Frau.
Ich widme diese Folge den MTV Movie Awards begehrtester Frau-Preis ever. Diese Folge wird dem gewidmet.
Presented by MTV.
MTV. Damals war MTV noch ein richtig großes Ding halt, ne?
Ja. Naja. Was natürlich sehr wichtig ist für den Film, dass unsere Kästin French-Style-Maniküre hat und ihre Nägel sind klar mit weißen Spitzen.
Ja.
Aber das stimmt.
Das ist mir aufgefallen, ja. Ist, genau. Da gibt es ein bisschen Trivia, aber eigentlich nichts Großes, Weltbewegendes. Ne, also wie gesagt, von den Zitaten mit den Schwielen an den Händen würde ich sagen und der staatstragende Rockstar.
Ja, gut. Ja, also war doch eine hitzige Besprechung. Und einen Film haben wir, glaube ich, noch im Köcher. Den gibt es dann
bei Podcast
Erfolge irgendwann.
Genau.
Der ist vielleicht nicht so prominent, aber das heißt ja nichts, denn wir hatten jetzt einen sehr prominenten Vertreter. Und auch von meiner Seite kann ich sagen, es ist halt viel Erotik, aber diese Thriller-Komponente, da hatten wir andere Filme, die das vielleicht besser herausstellen konnten.
Es ist komischerweise aber eigentlich der größte Name von den Filmen.
Ich weiß, deshalb dachte ich mir auch, da ist noch ein bisschen mehr. Aber
irgendwie hat er mir am wenigsten gefallen von den drei, die wir, also wir mehr.
Geht mir auch so irgendwie.
Ja. Irgendwie hat er mir dann doch am wenigsten gefallen. Aber, das ist,
aber mit dieser negativen Stimmung, Gregor, würde ich sagen, enden wir nicht, denn wir können einfach sagen, vielen Dank an die MTV Music Awards, die diese Aufnahmen erst ermöglicht haben anscheinend. Und wir müssen natürlich gucken, wenn wir Filme besprechen, ob dann diese auch für diesen Award da mal nominiert wurden. Sonst können wir es halt leider nicht machen. Es
immer
ist wohl so eine Regel irgendwie, genau.
Ja. Immer. Okay, dann sind wir durch mit Basic Instinct. Dann sind wir durch,
ja.
Und in dem Sinne fällt mir nur noch ein zu sagen, lieber Clemens, vielen Dank. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Mir ebenfalls.
Und dann, liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.